Hörner bis Mara. Podcast der Montafoner Museen.
Gasthaus Adler und Café Weckerle. Anton Weckerle, geboren 1815 in Bludenz, kaufte 1843 die Liegenschaft Adler und heiratete im selben Jahr Rosina Braun. Er betrieb auf dem Grundstück neben dem Gasthof Adler eine Bierbrauerei, die Weckerle Bierbrauerei. 1880 verstarben Anton und Rosina Weckerle im selben Jahr. Seit 1877 führten bereits Sohn Franz und seine Frau Franziska, die Tochter des vermögenden Tierarztes, Wirtes und Viehhändlers Christian Jochum, die Betriebe. In die Brauerei wurde kräftig investiert. Die Familie hatte gut gewirtschaftet. Franz hatte inzwischen umfangreiche landwirtschaftliche Flächen, Wald und Objekte angekauft und überwiegend bar bezahlt. Dies war nur möglich durch die Mitgift seiner Gattin Franziska, welche nach dem Tod ihrer Mutter 500 Gulden geerbt hatte. 1893 erwarb Franz Weckerle zudem das Wohnhaus Nummer 94 samt Garten gegenüber dem Gasthof Adler und erhielt dafür am 4.2.1895 die Gastwirtskonzession. Doch 4 Monate später endete die Glückssträhne. Im Nachbargebäude des Adler betrieb Peter Peter eine Pulverhandlung. Christa von Bank berichtet in ihrem Buch Tavernen an Landstraß und Sömmersteig von dem verheerenden Unglück, welches sich am Abend des 29. Juni 1895 zutrug.
Herzlich willkommen im Café Alpina. Das Café Alpina war ein traditionsreicher Gastronomiebetrieb im typischen Kaffeehausstil nahe dem Bahnhof. Obgleich größer als andere Cafés im Ort, war das Alpina doch ruhiger. Als Gäste fanden sich hauptsächlich Einheimische ein, die auf dem Weg zum Postauto waren, sowie Durchreisende, die einen Zwischenstopp an der zugehörigen Tankstelle einlegten oder die Verbindungen am nahegelegenen Bahnhof nutzten. An Markttagen waren auch Bauern und Viehhändler im Café anzutreffen. Einheimische Geschäftsleute nutzten das Lokal auch, um Kontakte zu pflegen. Im Alpina wurden üblicherweise keine festen Menüs serviert, sondern kleine Speisen wie Kaffee, Kuchen aus der familieneigenen Bäckerei Fallaster, Gulasch und offener Wein. Diesen Umstand soll so mancher Jungspund genutzt haben, um das väterliche Auto für eine kleine Spritztour zu entführen, während dieser bei einem gerade frisch gefüllten Krug Wein saß. In besonderer Erinnerung geblieben ist Befragten wie Margot Ganal, geboren 1933, die Alpina-Wirtin Irma Karrer, geborene Fallaster, eine ältere, distinguierte Dame mit eher altmodischem Stil. Stets habe sie die schönen grauen Haare als Nackenknoten getragen, dazu eine Brille und eher dunkle Kleidung. Ihr Mann sei eher von rauer Natur gewesen, jedenfalls kein lieblicher Wirt. Wie viele andere Gastronomiebetriebe erlebte auch das Alpina die Einschränkungen während und nach dem Krieg. Ohne Lebensmittelmarken war kaum etwas zu bekommen und der Betrieb lief nur eingeschränkt weiter. Guter Kaffee war knapp und es wurde auf Alternativen wie Malzkaffee ausgewichen. Backwaren waren ebenfalls selten und beschränkten sich auf einfache Kuchen wie Apfelstrudel oder Linzerschnitten, wenn man Glück hatte, so Margot Ganal. Wie bei vielen Gastronomiebetrieben zählte auch das Alpina zu einem familiären Betriebsnetzwerk. Irma Karrer und ihr Mann führten das Café samt zugehöriger Tankstelle, die den eigentlichen Grunderwerb sicherte. Ihr Bruder Alfons Fallaster hatte die erste Eisenwarenhandlung im Ort, der Bruder Ludwig Fallaster betrieb die familieneigene Bäckerei, die in der Nachkriegszeit um das Café Fallaster erweitert wurde und Gäste und Stil des Alpina übernahm, da das Ehepaar Karrer keine Kinder hatte, die den Kaffeebetrieb hätten weiterführen können. Das Café Alpina wurde später von einem kunstschaffenden Neffen der Familie Karrer übernommen, der die Gästebewirtung jedoch nicht fortsetzte. Es wurde in weiterer Folge von mehreren Pächtern betrieben und schließlich um den Alpina-Keller, eines der ersten Nachtlokale im Ort, erweitert. Herzlichen Dank für die liebe Aufnahme und alle Aufmerksamkeiten der lieben, guten Frau Steu und Amalia. So lautet nur einer von zahlreichen Einträgen in den Gästebüchern der Pension Edelweiß. Doch kaum jemand weiß heute noch um das Edelweiß, ein altrenommiertes Haus in schönster Lage nächst dem Bahnhof, das dank freistehender Lage mit schönster Fernsicht aus allen Zimmern in die umliegende Gebirgslandschaft ebenso beworben wurde wie mit den englischen Klosetts, also WCs mit Wasserspülung oder elektrischer Beleuchtung. Rund 20 Betten in 10 großen Zimmern mit Waschgelegenheit sowie Frühstück, Mittag und Abendessen in schönen Speiseräumlichkeiten bot die von Frauen geführte Unterkunft. Die Urschrunserin Margot Ganal, geboren 1933, erinnert sich noch gut an die Betreiberinnen, zwei alte Wible, Dwirte und Diavo Bayraksisch. Es handelt sich dabei um die ursprüngliche Besitzerin Elisabeth Steu, geboren in Tschofen, die kinderlos geblieben die Pension ihrer Haushälterin Amalia Sanderell vermachte, die den gut laufenden Betrieb gemeinsam mit ihrem Ehemann erweiterte, was sich auch in den steigenden Besucherzahlen zeigte. Gäste aus Vorarlberg, Deutschland, den Niederlanden, aber auch aus weit entfernteren Ländern wie England, Amerika oder Peru wurden im Edelweiß willkommen geheißen. Unter ihnen waren Fabrikanten, Beamte und auch Adlige. Nach dem Ersten Weltkrieg fanden zunehmend auch einfachere Leute, darunter oft alleinstehende bzw. alleinreisende Frauen, den Weg in die Pension Edelweiß. Ganz ungeachtet der Herkunft bedankten sich jedoch zahlreiche Gäste mit äußerst herzlichen Worten für die warmherzige Aufnahme und die bekömmliche Verpflegung bei den beiden Pensionswirtinnen. Die beliebtesten Reisemonate waren Juni bis August. Einzelne Besucherinnen und Besucher hielt es auch bis im Oktober in Schruns, andere reisten bereits im April an. Besonders gefragt waren Wanderungen und andere Naturaktivitäten, um die Sommerfrische in Schruns zu genießen, das damals als Höhenluftkurort bekannt war. Die Gästebücher der Pension zeigen noch bis 1958 einen gut laufenden Betrieb, einzig unterbrochen in den Jahren der beiden Weltkriege, nämlich zwischen 1914 bis 1920 sowie zwischen 1944 und 1949. Während dieser Zeiten sollen vereinzelt auch Flüchtlinge oder Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in der Pension untergekommen sein. Nach dem Tod von Amalia Sanderell war das Gebäude renovierungsbedürftig und es wurde kein Tourismusbetrieb mehr etabliert. 1964 wurde das ehemalige Gästehaus schließlich von der Montafonerbahn erworben und abgerissen. An seiner Stelle befindet sich heute ein Parkplatz. Herzlich willkommen im Café Feuerstein. Das Café Feuerstein in der Dorfstraße 4 war ein beliebter Treffpunkt für die Schrunser High Society und die prominenten Gäste des Kurhotels. Es wurde Ende der 1950er von Josef Feuerstein und seiner Frau Ottilie gegründet. Er eiferte damit seinem Bruder Arthur nach, der das gleichnamige Traditionscafé in Feldkirch als Erweiterung der seit 1933 bestehenden Familienkonditorei etabliert hatte. Im Gegensatz zum Feuerle in Feldkirch, das im Wiener Kaffeehausstil eingerichtet war, zeichnete sich das Schrunser Pendant durch eine traditionelle Montafonerstube im oberen Stockwerk sowie einladende Sitzgelegenheiten im unteren Bereich aus, die mit Antiquitäten geschmückt waren. Das Café war 7 Tage die Woche von 7 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts geöffnet. Eine längere Pause gab es allenfalls im Herbst oder nach Ostern. Das Café Feuerstein lockte mit hausgemachten Torten und Kuchen, die servierfertig gestückelt gemeinsam mit einem Kaffee direkt vor Ort genossen oder auch mitgenommen werden konnten. Das zusätzliche Angebot aus handgeschöpften Pralinen, frisch gebackenen Krapfen zur Faschingszeit oder eigens gegossenen Schoko-Osterhasen wurde in den 60er Jahren durch die zweite Softeismaschine im Land ergänzt. Bis zur Apotheke am Kirchplatz standen die Leute Schlange, um ein selbstgemachtes Eis in einer der saisonal variierenden Sorten zu bekommen. Erdbeeren, Marillen, Johannisbeeren, echte Vanilleschoten und andere frische Zutaten wurden von regionalen Bauern oder vom Fruchtexpress Grabherr bezogen, so Hubert Feuerstein, geboren 1949. Wie viele Lokale dieser Zeit war auch das Feuerstein ein Familienbetrieb. In den Anfängen wurde der Kaffeebetreiber von seinen beiden Schwestern Olga und Hilda Feuerstein unterstützt, die in den 60ern das Café Weckerle, später Café Glatt, in der Außerlittstraße übernahmen. Später arbeiteten auch die vier Kinder im heimischen Betrieb mit. Sohn Hubert Feuerstein, der 1949 im Haus in der Dorfstraße geboren wurde, übernahm schließlich die Konditorenstube in dritter Generation, nachdem sich sein Vater zur Ruhe gesetzt hatte und sich dem Antiquitätenhandel widmete. Das Café florierte lange Zeit. Mit dem Siegeszug der Tiefkühltorte und dem zunehmenden Blick auf die schlanke Linie nahm die Nachfrage nach hausgemachten Back- und Konditoreiwaren jedoch zusehends ab. Das Café passte sich an und bot vermehrt warme Mahlzeiten wie Pizza und Nudelgerichte an, woraus schließlich die Pizzeria Feuerstein entstand. In den 1980er Jahren eröffnete Hubert Feuerstein mit den Flintstones zudem eines der ersten Nachtlokale im Ort, das in seiner Ausstattung ebenfalls wieder die Liebe zu Antiquitäten und authentischen Montafoner Möbeln widerspiegelte. Mit seinen verschiedenen Funktionen als Café, Bäckerei, Konditorei, Pizzeria, Bar und Ausstellungsraum für Antiquitäten war das Café Feuerstein eine vielseitige Einrichtung. Da wie bei vielen Lokalen im Ort keine Nachfolger gefunden werden konnten, steht die ehemalige Gaststätte heute leer. Das Flintstones im Obergeschoss der Dorfstraße 4 wird jedoch nach wie vor betrieben.
Pension und Sommerwirtschaft Gauenstein. Josef Anton Bertle, 1796 bis 1858 aus St. Gallenkirch, Maler und Altarbauer, war ein tüchtiger Mann. Er verdiente so viel, dass er zwei seiner Söhne, Franz und Jakob, an die Kunstakademie nach München schicken konnte. Er war außerdem in der Lage, größeren Grundbesitz zu erwerben und seinen 10 Kindern ein stattliches Erbe zu hinterlassen. Neben Franz und Jakob waren Ignaz als Bildhauer, Heinrich als Vergolder, Anton als Kunstschreiber und Katharina sowie Rosina als Kunst- und Goldstickerinnen bzw. Vergolderinnen bekannt und gefragt. Mehrere Generationen der Familie Bertle gestalteten den Innenraum des Schrunser Münster. Unter der Führung von Franz Bertle zogen die Geschwister jedes Jahr nach Frankreich oder in die Schweiz, um Altäre zu bauen. Es gab auch Kontakte zu den Auswanderern in Amerika. Von dort gab es folgenden Auftrag. Infolge eines Überfalles der Sioux-Indianer war die Kirche abgebrannt und so brauchte die Gemeinde im fernen Amerika neue Krippenfiguren. Aufgrund des beruflichen Erfolges war es der Familie Bertle möglich, ausgedehnte Liegenschaften im Bereich Gauenstein und Außerlitz zu erwerben. Das Schlösschen Gauenstein stand dort bereits seit mindestens 333 Jahren. Bei Umbauarbeiten wurde unter dem Türschweller ein Messer entdeckt mit der eingravierten Jahreszahl 1536. Außerdem war auf einer Kellertüre die Jahreszahl 1637 zu lesen. Der erste namentlich bekannte Eigentümer, Johann Baptist Fritz, 1657 bis 1734, stand in den Diensten des Grafen von Montfort in Tettnang und wurde 1710 von Kaiser Josef I. als Reichsritter von Gauenstein in den Adelstand erhoben. Das Anwesen wechselte mehrfach den Besitzer, bevor es 1869 die Geschwister Bertle kauften. Die Familie Bertle führte das Haus von nun an als Nobelpension und nicht mehr als Gasthaus. Das Gästebuch belegt, dass viele adelige Gäste nach Schruns kamen. 1885 wurde das Schlösschen an die Ilanzer Schwestern verkauft. Bis 1907 war ein Teil des Anwesens weiterhin im Besitz der Familie Bertle, welche diesen schließlich an Johann Anton Pfefferkorn verkaufte. Johann Anton Pfefferkorn betrieb die Pension und Sommerwirtschaft Gauenstein und bewarb diese mit folgenden Worten: In schönster Lage und nächster Nähe des Waldes, ruhig mit reizender Gebirgsaussicht, umgeben von schattigen Ruheplätzen und Veranda. Große schattige Liegewiese, geräumige, gut eingerichtete Zimmer, sämtlich elektrisch beleuchtet, gute Küche, reine Weine. Jausenstation, Kaffee, Milch und Butter. Eigene Landwirtschaft, hochachtend empfiehlt sich J.Ant.Pfefferkornbesitzer. Der Betrieb lebte hauptsächlich von Feriengästen, denn die Einheimischen ließen oft anschreiben. So kehrte beispielsweise regelmäßig der Schrunser Kirchenchor dort zu, die Zeche wurde oft vom Haus übernommen. Die 1000-Mark-Sperre im Jahre 1933 bedeutete das Ende für den allzu großzügigen Gastwirt. Er musste Konkurs anmelden. Das Anwesen wurde versteigert und vom Kloster Ilanz erworben, das im Gebäude eine landwirtschaftliche Haushaltungsschule errichtete. Ende der 60er Jahre wurde das Gebäude durch einen großzügigen Neubau ersetzt.
Herzlich willkommen im Gasthaus Kaltenbrunnen. Das direkt an der Durchzugsstraße vom Bludenz nach Schruns gelegene Gasthaus Kaltenbrunnen verdankt seinen Namen einer nahegelegenen Quelle. Diese speiste den heute nicht mehr existenten Kaltenbrunnen direkt vor der Wirtschaft, an dem die Postkutsche auf ihrem etwa eineinhalbstündigen Weg zwischen Schruns und Bludenz Halt machte, um die Pferde zu tränken. Obwohl die Montafoner Bahn um 1905 die Postkutsche ablöste, blieb die gleichnamige Haltestelle bis heute bestehen. Neben dem Gasthaus betrieb die Familie Juhen auch noch eine Landwirtschaft, eine Säge mit eigenem Wasserrecht sowie eine Kraut- und Gemüsehobelfabrik. Der einflussreiche Initiator hinter diesen vielseitigen Wirtschaftstätigkeiten war Isidor Juhen der Ältere, geboren 1850, der darüber hinaus auch noch Waldbesitzer und Bienenzüchter war. 1885 erweiterte er den Gasthof um eine Kegelbahn, die man sich seinem Nachfahren Leopold Juhn, geboren 1956, zufolge aber eher wie einen überdimensionalen Flipperkasten vorstellen muss, bei dem handliche Kugeln auf einer langen Bahn über metallische Bügel liefen. Isidor Juhens Enkelin Adelinde Galer, geboren 1929, erinnert sich zudem an einen in ihrer Kindheit neu errichteten, mit noblem rotem Samt ausgestatteten Tanzsaal, in dem zu Feuerwehrfesten Musikanten oder Maskenbällen aufgespielt wurde. Später zählten auch noch ein Gemischtwarenladen sowie ein Elektrogeschäft zu den Juhenschen Betrieben. Alvin Juhn, geboren 1914, ein weiterer Enkel Isidor Juhns des Älteren und seine Frau Tatjana, geboren 1923, die 1942 als sowjetische Zwangsarbeiterin aus Odessa nach Schruns gelangt war, waren die letzten Betreiber der gut laufenden Bauernwirtschaft. Besonders die Männer der Umgebung trafen sich nach der Arbeit gerne zum Jassen am Stammtisch in der großen Montafoner Stube mit Kachelofen. Im Sommer war darüber hinaus auch der von Nussbäumen gesäumte Gastgarten stets gut besetzt. Obwohl es seine Mutter nicht immer leicht hatte, erzählt Leopold Juhn, waren ihre selbst zubereiteten Speisen wie Schweinsbraten, Schnitzel, Knödel oder Wurstsalat bei allen Gästen sehr geschätzt. Die Zutaten stammten aus der eigenen Landwirtschaft. Ab wann und wie lange das Kaltenbrunnen verpachtet wurde, ist unklar. Zwischen 1954 und 1957 führte jedoch die ehemalige Skirennläuferin und Medaillengewinnerin Luise Jaretz, geboren 1931, die nunmehrige Beiz. Neben einem Feierabendbier gab es auf Wunsch auch eine kleine Mahlzeit. Die Illwerkler, Handwerker und Bauern der Umgebung trafen sich nach wie vor gerne zum Stammtisch. Nach Aussagen mancher Befragter zog die berühmte Gastwirtin zeitweilig manch bekanntes Gesicht aus dem Skisport an. So wurde Luise Jaretz, verheiratete Rudolf, in den ersten Monaten im Kaltenbrunnen beispielsweise von ihrer Mannschaftskameradin Josefa Putzi-Frandl sowie ihrer Schwester Sieglinde unterstützt. Ab den 1970er Jahren wurde das Kaltenbrunnen immer wieder von verschiedenen Pächtern geführt. Auch unterschiedliche Unternehmen fanden Platz in der ehemaligen Gaststätte, bevor es einige Zeit leer stand. Heute wird das Gebäude als Wohnhaus genutzt.
Gasthaus zum Kreuz. Als junges Mädchen im Jahr 1932 spielte Lisa Juhen als Mitglied der Theatergruppe Zufriedenheit beim Heimatspiel Bad Lock von Grete Gulbrandson-Jeli. Das Stück dauerte 5 Stunden und war so erfolgreich, dass es 13 Mal aufgeführt und extra ein Sonderzug von Lindau nach Schruns eingesetzt wurde, um der großen Nachfrage gerecht zu werden.
Wenn Lisa später irgendwo ihren Beruf angeben musste, schrieb sie Schauspielerin. Sie träumte davon, in die Welt zu reisen. All dies vertraute sie ihrem Tagebuch an. Die Realität sah anders aus. Gemeinsam mit ihrer Schwester Katharina und ihrem Bruder Franz führte sie das Gasthaus Kreuz. Freizeit gab es für sie keine. Wenn man sie fragte, warum sie nicht verheiratet waren und keine Kinder hatten, so sagten sie, sie hätten keine Zeit gehabt. Ihre Eltern, Josef Theodor Juen von der Montiola und Rosina, geborene Zudrell, von der Schmiede im Unterdorf, hatten im Jahre 1891 das Kreuz sowie das dazugehörige Gut im Schwunzerfeld gekauft. Es gehörte vormals Rosinas Onkel Theodor Vogt und dann der Familie von Base Zöllestine Hueber, Rosinas Schwester, welche beim Kauf durch Familie Juen ihr Wohnrecht behielt. Aus dieser Zeit stammen noch die Namen Basers Kämmerli, Köcheli und Stöbeli. Früher war das Kreuz nur eine Bäckerei gewesen und hatte nur am Sonntag als Gasthaus geöffnet. Josef Theodor und Rosina hatten 14 Kinder. 10 davon konnten sie großziehen. Sie erweiterten das Kreuz durch eine Fuhrhalterei. Josef Theodor war viel unterwegs. Die Pferde hatten es gut bei ihm. Nicht selten habe er einen verschonten Kram verkauft, aufgefuttert und schön hergerichtet und dann wieder teuer weiterverkauft. Er soll sich auch beim Schmuggler ein bisschen auskennt haben. Tochter Lisa war die rechte Hand der Mama und bewirtschaftete während der 30er Jahre bereits den Schönhof auf Matschwitz. Sohn Franz erlernte das Zimmermannshandwerk und kümmerte sich um die vielen Um- und Neubauten auf Matschwitz und im Tal, betrieb außerdem die Landwirtschaft im Schwunzerfeld. Katharina war der gute Geist in der Gaststube. Das Kreuz war eines der besten Bierabnehmer im Montafon. Eine Auszeichnung samt Urkunde erinnert daran. Auch Schnaps und Most wurden in großen Mengen konsumiert. Manche kamen zum Kartenspielen oder auch nur, um sich aufzuwärmen, den gesellschaftlichen Austausch zu pflegen oder um zu erfahren, was es Neues gab. Gefängniswärter kamen mit den Gefängnisinsassen von gegenüber auf ein Gläschen, bevor es wieder zurück in die Zelle ging. Die drei Krützwürz, wie man die Familie Juen mit Hausnamen nannte, lebten zusammen im Kreuz, bis einer nach dem anderen starb. Als letzte war das 1989 Katharina. 1973 war der Betrieb bereits eingestellt worden. 17 Jahre war das Gasthaus geschlossen, bis Wolfgang Juen den Betrieb der Erbengemeinschaft abkaufte. Das Haus wurde renoviert und umgebaut, die Grundmauern aus dem 17. Jahrhundert sowie die Räume im oberen Stock blieben erhalten. Der Lagerraum und Weinkeller wurde abgegraben, um Platz für den heimeligen Kreuzkeller zu schaffen. Die Fronttüre wurde nach dem Vorbild anderer Montafoner Häuser an der Vorderseite eingesetzt. Tochter Bettina übernahm den Betrieb 1990 mit 23 Jahren.
Hotel Krone. 1846 kaufte Bäckermeister Anton Meyer das Gasthaus zur Krone mit Bäckerei. Im darauffolgenden Jahr holte er die 24-jährige Anna-Maria Bickel als Kronenwirtin nach Schruns. Knapp 15 Jahre dauerte die Ehe. Maria Bickel hatte 15 Kinder geboren. 3 von ihnen starben bereits im Säuglingsalter. Karl starb als Dreijähriger 2 Monate vor seinem Vater und Franziska bei ihrer Geburt kurz nach dem Tod des Vaters. Anton Meyer wurde nur 53 Jahre alt. Sohn Robert wurde der Kronenwirt. Heinrich, der Begründer der Lodenfabrik, und Wilhelm, der angesehene Wirtschaftspionier, betrieb die Mühle samt Bäckerei. Maria Meyer führte nach dem Tod ihres Mannes den Betrieb viele Jahre allein weiter. Sie war außerordentlich klug, gebildet und gewandt und war eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Montafon. Sie verstarb 1895. Im selben Jahr erstrahlte in der Krone zum ersten Mal elektrisches Licht. Marias Söhne hatten den Bau des ersten Elektrizitätswerkes in Schruns in Angriff genommen. Dies war nicht die einzige historisch bedeutsame Idee der Meyer-Brüder. Vor allem Wilhelm war mit seinem Weitblick und seinen Visionen seiner Zeit weit voraus. Er war maßgeblich beteiligt an der Gründung der Montafoner Bahn. Er träumte von einer Straße nach Galtür sowie einer Seilschwebebahn aufs Kapell, lange bevor diese Ideen Wirklichkeit wurden. 1889 besuchten Robert und Wilhelm die Pariser Weltausstellung, wo sie den Eiffelturm bestaunen konnten. Der Höhepunkt der Reise war wohl eine Ballonfahrt über Paris, von welcher eine alte Fotografie Zeugnis ablegt. Ebenfalls bei der Pariser Weltausstellung vertreten war der Silbertaler David Bitschnau. Der weitum bekannte Kunstschreiner schuf Möbelstücke für Kaiser und Könige und präsentierte Einlegearbeiten bei der eindrucksvollen Schau. Er war es auch, der die wunderschöne Montafoner Stube, die kostbare Vertäfelung sowie die schön eingelegten Montafoner Tische schuf, die bis heute in der Krone bewundert werden können. Robert Meyer verwandelte das Hotel in ein stattliches Haus mit kostbarem Interieur. Tochter Hedwig wurde die nächste Wirtin. Sie heiratete ihren Cousin Wilhelm Meyer Junior, welcher allerdings bereits 1937 mit 32 Jahren verstarb. Die beiden Kinder Robert und Gertraud wuchsen im Hotel auf in den Jahren des Zweiten Weltkrieges, als das Hotel den Flüchtlingen als Unterkunft diente. Jeden Abend wurden alle Tische im Restaurant weggeräumt und ein Matratzenlager eingerichtet als Nachtlager für die Flüchtlinge. Einmal kam ein Gast in die Krone, dessen sonderbares Verhalten der Wirtin auffiel. Zu ihrer Verwunderung fuhr er täglich nach Gagellen. Eines Tages meldete sich der Gast nicht zum Frühstück. Er hatte sich erhängt. Am Tisch lagen Geld und ein Zettel, auf dem er sich für die Umstände entschuldigte. Er war Jude. In der Zeit der französischen Besatzung teilte sich die Familie Meyer die Küche mit den Franzosen. Roberts Mutter Hedwig sprach Französisch, und so funktionierte das Zusammenleben gut. Später heiratete Hedwig ein zweites Mal und Willi Böhm wurde der neue Wirt. Von 1978 bis 1998 führte Hedwigs Sohn Robert, geboren 1935, gemeinsam mit Gattin Brigitte den Betrieb, welche das Hotel schließlich verkauften.
Herzlich willkommen im Kurhotel. Das Kurhotel war in vielerlei Hinsicht herausragend, nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen schillernden Persönlichkeiten aus aller Welt, die das Schwunz der 50er, 60er und 70er Jahre zum High-Society-Treffpunkt und Nobelkurort erhoben. Unter den Gästen befanden sich staatliche ebenso wie kirchliche Würdenträger, berühmte Kunst- und Kulturschaffende, Wissenschaftler, Wirtschaftsmanager und viele mehr. Darunter etwa die Schauspielfamilie Hörbiger, der New Yorker Vizebürgermeister Marshall Wagner oder der irakische König Faisal II., um die sich zahlreiche Geschichten ranken. Eine der vielleicht schillerndsten Persönlichkeiten war jedoch der Gründer und Leiter der Kuranstalt. Dr. Edwin Albrich, geboren 1910, verstorben 1976, war Facharzt für Innere Medizin, Universitätsdozent, Schrunzer Ehrenbürger, Skiclub- und Parteigründer, aber auch NSDAP-Mitglied und SA-Hauptsturmbannführer. Obwohl er nach Aussage seines Sohnes eher aus formellen als aus ideologischen Gründen der NSDAP beitrat, führte seine Verbindung zu seinem Ausbilder, dem Internisten Professor Hans Eppinger, der an Versuchen an KZ-Häftlingen beteiligt war, nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem mehrjährigen Berufsverbot in Schrunz. Da die Tochter des französischen Besatzungskommandanten jedoch schwer an Tuberkulose erkrankt war, wurde Dozent Albrich schließlich als Internist hinzugezogen. Die Dominikanerinnen stellten Räumlichkeiten im damals leerstehenden Maria Rast zur Verfügung, aus denen später das Krankenhaus Maria Rast Gauenstein mit der von Albrich geführten Praxis entstand. Der Kuranstaltsleiter wird vom Befragten immer wieder als Visionär bezeichnet, der auf die individuellen Bedürfnisse seiner Patienten einging, dabei aber keine Standesunterschiede machte und seiner Zeit voraus war. Neben Diäten und Kuranwendungen schickte er seine Patienten bei gutem Mondzeichen zum Holzhacken oder zum Wandern in die Berge, um sie aktiv am Heilungsprozess zu beteiligen. Anwendungen wie Physiotherapie, Massagen, Bäder, Saunieren und Ähnliches verschrieb er ambulant. Ein Novum in den 50er und 60er Jahren. Dieses erfolgsversprechende Konzept, das die Methoden natürlicher Heilkunst mit den neuesten Erkenntnissen der Schulmedizin verband, zog immer mehr prominente und internationale Gäste an, die auch gerne jährlich wiederkehrten. Um den wachsenden Andrang zu bewältigen, wurde die Kuranstalt 1950 schließlich zum Kurhotel erweitert, das knapp 100 Betten fasste und zu Spitzenzeiten voll ausgelastet war. Bis zu 4 Ärzte, mehrere Masseure und Masseurinnen, einen Bade- sowie einen Kneippbademeister und mehrere Portiers beschäftigte das Kurhotel in dieser Zeit. Den Erfolg des Kurhotels bis in die 70er Jahre führte Ernst Albrich, geboren 1945, verstorben 2018, auf die charismatische Persönlichkeit seines Vaters und dessen innovatives Konzept zurück, das mit dem Wirtschaftsaufschwung der Nachkriegsjahre die richtige Zeit und mit der schönen Montafoner Bergwelt den richtigen Ort für seine Entfaltung fand.
Von Fröner bis Mara. Podcast der Montafoner Museen.